In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Und zwar umsonst!
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 24. April 2025 durch Konrad. Die Themen: Klimaproteste in der Schweiz, wer Autobahnen sät, erntet Widerstand. 50 Jahre Jos Fritz, linker Buchladen in Freiburg. 28. Ostermarsch in Mülheim. Ihr hört Redebeiträge von Ulrich Rodewald, Anne-Kathrin Vetter und Jürgen Gresslin in Daves Live-Reportage. Ein Protest am Samstag, den 12. April 2025.
Die Autobahn A1 führt einmal quer durch die Schweiz von St. Gallen im Osten bis nach Genf im Westen. Gegen den geplanten Ausbau der Autobahn im Kanton Solothurn regt sich Widerstand. Solothurn liegt im Schweizer Mittelland zwischen Basel und Bern. Konkret geht es um einen 22 Kilometer langen Streifen zwischen den Gemeinden Lutherbach und Herkingen. Letzten Samstag fand unter dem Motto Spazieren statt Autobahn ausbauen ein Protestmarsch statt. Über den geplanten Autobahnausbau und den Widerstand dagegen können wir nun mit Anna vom Klimastreik Solothurn sprechen. Klimastreik Solothurn hat den Protestmarsch am Samstag mitorganisiert. Hallo Anna.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank.
Wir sind auch der nächsten Generation eine gute Verkehrsinfrastruktur schuldig. So begründet der Bundesrat Albert Rösti von der rechten Schweizerischen Volkspartei SVP den Autobahnausbau. Albert Rösti, das muss man noch dazu sagen, ist Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Also in Deutschland würde man sagen Umwelt- und Verkehrsminister. Was hältst du von diesem Argument?
Ja, das ist natürlich stoßt uns das sauer auf. Wir sind uns natürlich bewusst, dass eine echte Verkehrswende halt etwas ganz anderes bedeutet als Autobahnausbau. Es gibt da verschiedene Punkte, oder? Also man könnte den ÖV weiter ausbauen oder bezahlbar machen vor allem. Momentan zahlt man für ein Jahresticket 4.000 Franken in der Schweiz, was einfach nicht bezahlbar ist für normale Menschen. Wir könnten die regionale Wirtschaft fördern, damit die Leute gar nicht mehr so weit pendeln müssen. Also es gibt eigentlich, ich könnte da jetzt 2 Stunden erzählen, es gibt x-tausend Wege, wie wir die Mobilität der Menschen verbessern könnten. Es ist klar, der Stau ist real und es nervt die Leute, das will ich auch nicht, also das wollen wir als Klimastreik auch nicht irgendwie verleugnen, aber es ist einfach nicht der richtige Ansatz, weil wir wissen, dass mehr Straßen zu mehr Verkehr führen. Und dann mit so etwas zu kommen, ja, das ist natürlich Röstis Taktik, aber wir sind uns da bewusst, dass das nicht stimmt. Und das Tolle ist ja eigentlich, dass wir Abstimmungen hatten letzten November, in dem es um andere Ausbauprojekte der Autobahn ging.
Da wollte ich dich auch noch danach fragen. November 2024 war ja diese Abstimmung, das habe ich auch gelesen in eurem Aufruf. Die Bevölkerung hat sich gegen den Autobahnausbau ausgesprochen. Kannst du nochmal erklären, was dort genau abgestimmt wurde?
Genau, es ging um ein Paket von 6 verschiedenen Ausbauprojekten der Autobahnen. Eine war auch in Basel, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Und es ging da um ein Referendum, also die Bevölkerung konnte ein Referendum einreichen gegen die Finanzierung dieses Projekts. Und das heißt, dieses kommt dann zur Abstimmung und dann durfte das Volk eigentlich selbst abstimmen und dann wurde das abgelehnt. Und das war ja eigentlich wirklich ein Zeichen dagegen, dass die Leute keine Autobahnen mehr wollen. Ja.
Und da ging es um Autobahnausbau allgemein oder um spezielle Autobahnen?
Es ging um 6 verschiedene Projekte. Mhm. Eines in Basel, eines in St. Gallen, ein Knotenpunkt in Bern noch und in der Weltschweiz, denke ich, noch 2 verschiedene Abschnitte. Ja. Mhm. Also nicht um grundsätzlich alle Autobahnen, aber einfach um Erneuerungsarbeiten und Ausbauarbeiten. Ja.
Und ihr habt jetzt den Protest in Solothurn mitorganisiert. Wer steht denn hinter diesen Protesten?
Genau, also wir sind eigentlich eine Gruppe einfach von Anwohnerinnen aus Solothurn und als wir uns dann gefragt haben, okay, wie können wir diesen Widerstand am besten aufstellen, da haben wir dann gedacht, ja, es ist am besten, wenn wir einfach den Klimastreik gründen in Solothurn selbst, weil der Klimastreik Schweiz auf nationaler Ebene hat sich auch diesem Autobahnthema sehr angenommen. Wir waren da auch schon vorher vernetzt und dann haben wir gedacht, ja, okay, dann gründen wir jetzt die Lokalgruppe eigentlich und arbeiten eng mit dem Klimastreik Schweiz zusammen und können so auch auf Ressourcen, die schon bestehen, zurückgreifen, genau. Und seit wir damit gestartet haben im November, sind jetzt verschiedene Leute dazugekommen, die eigentlich entweder schon organisierte Menschen in verschiedenen Parteien oder so, die einfach bei uns noch dabei sind, oder aber auch wirklich schon Anwohnerinnen und Anwohner, die noch gar nicht organisiert sind, die ja, die jetzt irgendwie mal mithelfen. Mhm. Und genau.
Kannst du dann auch mehr dazu sagen, wie denn die lokale Bevölkerung von diesem Autobahnausbau betroffen ist? Ich habe gelesen, es wurden auch LandwirtInnen enteignet. Also wie ist da die Situation?
Genau, also wir, die Anwohnerinnen und Anwohner sind auf verschiedener Ebene betroffen. Es gibt einige Punkte, die haben echt schlechten Lärmschutz und die werden natürlich von so viel mehr Fahrzeugen dann noch weiter betroffen sein. Die Feinstaubbelastung ist auch sehr hoch. Also ich denke, so auf gesundheitlicher Ebene gibt es eigentlich doch die Schäden, die die Anwohnerinnen und Anwohner haben. Und das andere ist ja klar die Enteignungen. Und davon sind vor allem LandwirtInnen betroffen. Wir haben da auch versucht, Kontakt aufzunehmen mit Bauernverbänden und so, aber leider ist da die Zusammenarbeit eher ein bisschen schwierig. Also für uns ist die Situation auch ein bisschen schwierig, weil wir eigentlich finden, okay, wir hatten letztes Jahr eine Biodiversitätsabstimmung, in dem es die ganze Zeit um Versorgungssicherheit ging und man wollte die dann nicht umsetzen im Parlament, weil es hieß, dass die Bauern zu viel Land verlieren. Und jetzt verlieren die Bauern Land und es gab gar nicht so einen großen Aufschrei. Und ja, die Bauern sind eigentlich die, die den Kürzeren ziehen jetzt, weil das Land kommt weg. Momentan wird noch vom Bundesamt für Straßen versprochen, dass man mit Landumlegungen eigentlich den Bauern einfach an einem anderen Ort ähnlich gutes Kulturland geben kann. Aber die Bauern sind natürlich, also mit denen, die wir in Kontakt sind, sind sehr verunsichert, weil sie eigentlich die Gegend kennen. Und bei uns in der Schweiz ist es so, es gibt eigentlich gar nicht mehr wirklich viel Kulturland, das man noch so einzonen könnte. Das heißt, die Bauern haben einfach Angst, dass sie für wenig Geld entschädigt werden.
Mhm. Das heißt, die Bauern und Bäuerinnen stehen dann auch hinter den Klimaprotesten, weil ich kann mir vorstellen, diese Beziehung zwischen Klimabewegung und Landwirtin ist ja auch nicht immer einfach, oder?
Ja, genau, das ist eine große Challenge, die wir haben, aber wir haben uns auch dem angenommen, wir wollen das unbedingt sein, wir wollen eine Bewegung sein, die nicht irgendwie ein hochpolitischer Fremdkörper bildet und eigentlich von den Leuten, für die wir uns einsetzen wollen, eigentlich gar nicht vertreten werden. Das heißt, unsere Arbeit konzentriert sich momentan auch sehr fest darauf, mit den Bauern in Kontakt zu kommen und da erleben wir unterschiedliche Resonanz. Also wir haben Bauern, die einfach froh sind, wenn der Ausweichverkehr weniger wird, weil sie, also die hoffen, dass der Ausweichverkehr weniger wird, weil das ja auch ein Versprechen ist mit dem Autobahnausbau. Und gewisse Bauern haben wirklich positiv auf unser Engagement reagiert. Und da versuchen wir jetzt mit Zusammensitzen und irgendwelchen Beziehungsangeboten, die aus der Reserve zu locken. Aber es ist natürlich schwierig, weil der Klimastreik nicht wirklich ein gutes Bild in der Mitte der Bevölkerung hat, oder entweder man ist die Klimakleber oder man ist irgendwie, man gehört zu der Grünen Partei oder so, ja.
Mhm. Ja, du sprichst das auch gerade schon an. Also Klimaschutz hat ja gerade in der Mitte der Bevölkerung, würde ich mal sagen, keine Konjunktur, also in Deutschland zumindest nicht. Hier bringen Demonstrationen von Fridays for Future nur noch wenige 100 Menschen auf die Straße. Wie siehst du denn die Situation in der Schweiz?
Also ich bin eigentlich sehr positiv gestimmt, was die Klimagerechtigkeitsbewegung in der Schweiz angeht. Ich glaube, nur auf Demo-Zahlen zu gehen, verschiebt natürlich das Bild. Und ich habe das Gefühl, dass das auch mega bewusst gemacht wird oder man vermittelt ein Bild von, früher war die 100.000 jetzt nicht mehr, das Thema ist gar nicht mehr so präsent. Aber ich denke vor allem, wir in der Schweiz im Klimastreik haben und natürlich auch darauf fokussiert, okay, was ist wirklich wichtig? Und wenn wir sagen, okay, wir bringen 100.000 Leute auf die Straße, machen dafür grüne Wahlen und die Grünen setzen nichts um, aber jetzt sind wir eigentlich in den letzten Jahren wirklich daran, uns andere Strategien anzueignen, Leute anders zu mobilisieren und nicht mehr einfach nur auf die Straße bringen, sondern längerfristig zu organisieren in Zusammenarbeit mit eben, sei es jetzt mit diesem Widerstand bezüglich den Autobahnen oder aber auch in der Stahlindustrie, die momentan sehr leidet in der Schweiz, in denen verschiedene Werke die Schließung droht. Auch da versuchen wir als Klimastreik uns in den Betrieben zu organisieren. Und ich denke, das ist vielleicht eine kleinere Anzahl auf der Straße, aber ich denke, das ist eigentlich viel effektiver und eigentlich diese Strategie, die wir verfolgen wollen, ja.
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das Ziel ja auch, Proteste konkret zu machen und an die Lebensrealitäten der Menschen heranzurücken. Die Bodenfrage ist da ja zentral, das zeigt ja auch der Protest eben gegen diesen Autobahnausbau. Die Bodenfrage eben als zentrales Thema in Klimaprotesten, aber allgemeiner auch in Kämpfen für eine lebenswerte Zukunft für alle. Was ist denn eure Vision für eine alternative Form der Nutzung von Boden?
Ja, ich denke, du sprichst da das Wichtige an, weil Boden ist halt wirklich so die Ressource, auf die wir eigentlich am meisten Sorge tragen müssen und das, was am wenigsten passiert momentan. Und für uns ist natürlich klar, wir wollen eigentlich eine gemeinschaftlich verwaltete Wirtschaft, wir wollen einen gemeinschaftlich verwalteten Boden eben auch. Und also in der Vision, die wir natürlich haben, sieht es natürlich so aus, dass Eigentum halt einfach in dieser Weise, wie sie jetzt existiert, halt einfach nicht mehr geben soll und geben kann, weil eigentlich der Boden denen gehört, die dort leben. Und genauso geht es jetzt eben um diese, also kann man das in Verbindung bringen mit diesem Autobahnthema, oder? Die Bevölkerung hat in einer Abstimmung entschieden, dass wir eigentlich keinen weiteren Boden versiegeln wollen. Jetzt passiert das und eigentlich in einer Gesellschaft, in der eben Boden gemeinschaftlich verwaltet wird und denen gehört, die ihn nutzen und auch brauchen, würde das gar nicht passieren, oder? Wir wären uns bewusst, wir brauchen diesen Boden für unsere Versorgungssicherheit längerfristig, vor allem auch im Blick darauf, dass die Klimakrise unsere Versorgungssicherheit noch genug stark gefährden wird und dass wir eigentlich da ein gemeinschaftlich verwaltetes Land wollen. Und das bringt eigentlich so viele Punkte zusammen. Es ist nicht nur einfach nur die Versorgungssicherheit, sondern es gibt auch einen gewissen Punkt von ein Gemeinschaftsgefühl und mehr Bewusstsein dafür, was wir eigentlich wirklich brauchen zum Leben, wenn das so funktionieren würde.
Ja, vielen Dank dir für diese Einblicke in euren Protest.
Ja, danke dir.
Im Studio sind Tina und Heidi vom Buchladen Jos Fritz. Wie seid ihr denn eigentlich an diesen Job gekommen? Ihr macht das ja auch beide schon länger und ich glaube ein bisschen mit Leidenschaft.
Mit sehr großer Leidenschaft. Ich habe damals eine Ausbildung nach der Schule bei der Buchhandlung Osiander in Tübingen gemacht. Es war eine sehr bürgerliche Buchhandlung. Und danach war dann auch Schluss und ich habe dann in eher alternativen Buchläden gearbeitet, bei der Gruppe in Tübingen, dann in Frankfurt auch in einem alternativen Kinderbuchladen. Und 90 bin ich dann nach Freiburg gezogen und da war natürlich die erste Anlaufstelle Jos Fritz. Da habe ich gefragt und bin genommen worden.
Ich kannte den Buchladen auch schon vor meiner Ausbildung. Also ich habe dort eine Ausbildung gemacht. Ich glaube, das war 1991. Und verrückterweise war bei mir der Zugang so, dass ich eine Zeit lang bei der Taxigemeinschaft gearbeitet habe. Und die hatten hinten in den Büros, also die jetzt heute, die Räume, die heute unsere Büros sind, ihre Zentrale. Und ich bin dann eben immer nach Feierabend durch den Buchladen gelaufen, habe auch oft dort Bücher gekauft. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, ich kann jetzt nicht mein ganzes Leben lang Taxi fahren und habe dann dort einfach gefragt, ob ich vielleicht eine Ausbildung machen kann. Und das hat geklappt.
Gut, und bist glücklich und dabei.
Immer noch, ja.
Ihr wart also nicht genau zu dem Zeitpunkt der Gründung dabei, aber sicher könnt ihr ein bisschen erzählen, wie es zu dieser Gründung vom Buchladen Jos Fritz kam und was den unterscheiden sollte von anderen Buchläden.
Also wir haben natürlich mit den Gründerinnen auch nochmal gesprochen im Rahmen von unserem Jubiläum. Und die Geschichte war die, dass es in Freiburg den Libro Libre gab. Das war ein Buchladen vom KBW. Und das Zentralkomitee des KBW hat dann beschlossen, alle Buchläden zuzumachen und Bücher nur noch an Büchertischen an der Mensa zu verkaufen. So entstand eine Leerstelle und es gab aus der Sponti-Szene, aus der linken undogmatischen Szene eine Gruppe, die einen neuen Buchladen gründen wollte. Und der sollte eben undogmatisch sein und nicht so eine Einheitslinie wie der KBW vertreten.
Also Kommunistischer Bund Westdeutschland.
Genau. Und dann haben sie 42 Gesellschafterinnen gefunden, die eine kleine Einlage gemacht haben für die GmbH. Am Anfang war das Eigentum und die Arbeit getrennt. Und eine Gruppe von Buchhändlerinnen hat dann angefangen, den Laden zu betreiben.
Vielleicht könnte man gerade noch die kleinen Anekdoten zur Namensfindung erzählen.
Gerne.
Er sollte eigentlich nach einem bereits existierenden Kino Aspirin heißen. Und das wurde dann aber vom Bayer-Konzern verboten. Wir haben immer noch die Dokumente, also den Brief, mit dem sie sich dagegen verwahrt haben, diesen Namen für eine linke Buchhandlung zu benutzen. Und dann kam eben ein damaliger Kollege, der Edwin Gantert, auf die Idee, weil er damals zu der zum Bauernkrieg und zu der Person Jos Fritz gearbeitet hat, diesen Namen zu benutzen, der auch perfekt gepasst hat im Hinblick auf die damalige Widerstandsbewegung gegen das Atomkraftwerk Wiel, die ja auch aus Bäuerinnen, unter anderem aus Bäuerinnen und Bauern bestand.
Was unterscheidet eigentlich den Jos Fritz von irgendeinem Buchladen? Also ich kann ja auch reingehen, ich kann auch ein linkes Buch irgendwo bei Waltari vielleicht nachfragen, ob sie es haben oder mir bestellen können. Wo seht ihr den Unterschied?
Es gibt einen großen Unterschied, finde ich. Das eine ist eben unser Angebot, das Sortiment. Und das andere ist auch unsere Arbeitsweise. Ne? Wir sind eine große Gruppe von Leuten, die gleichberechtigt zusammenarbeiten. Und wir können uns alle einbringen. Wir können auch Vorschläge für Sortiment machen und so weiter. Also es ist ein Zusammenspiel von uns allen.
Ja, so würde ich es auch sehen. Und wie du jetzt eben sagtest, bei Rombach kann man vielleicht Bücher von Edition Nautilus bestellen. Bei uns sind sie vorrätig, da kann man sie angucken. Also wir versuchen auch wirklich, kleine unabhängige Verlage zu pflegen und die Sachen da zu haben. Wir wählen sorgfältig aus.
Wir wählen aus, auch ältere Titel, die uns wichtig sind, haben wir da. Mhm. Also wir versuchen wirklich für uns wichtige und gute Bücher da zu haben. Was vielleicht noch dazu kommt, zum Anfang kann man sagen, am Anfang war das ganz getrennt, der linke Buchhandel und der bürgerliche Buchhandel. Es gab damals neue linke Verlage und nur diese Bücher sind auch in den linken Buchläden verkauft worden. Es gab die Gegenbuchmesse, also gegen die Frankfurter Buchmesse. Mhm. Und erst so nach und nach haben sich diese Grenzen aufgeweicht und der bürgerliche Buchhandel hat dann auch diese Verlage teilweise aufgenommen und so. Aber Jos Fritz, ganz am Anfang war das auch so. Ne? Wir hatten hauptsächlich linke Verlage. Mit der Zeit ist dann die Belletristik auch größer geworden. Also das sind Romane. Und am Anfang war das Sachbuch sehr stark. Das politische Sachbuch vor allem.
Ist man da als Buchhändlerin in einem linken Buchladen auch so ein bisschen am Puls der Zeit? Oder wie entwickelt sich das? Tun die Linken, ob es nun regnet oder schneit, immer Marx und Engels lesen oder gibt es da eine Entwicklung?
Wir sind auf alle Fälle am Puls der Zeit. Also die Verlage schauen natürlich, dass sie aktuelle gesellschaftliche Themen aufgreifen und die dann auch bearbeiten. Also es ist absolut aktuell, finde ich.
Und ich finde, es ist ja auch immer so eine Rückmeldung von Kundinnen und Kunden. mit was die sich beschäftigen. Es kommen wirklich sehr viele junge Leute zu uns und die fragen nach bestimmten Büchern nach. Teilweise kann es schon auch mal sein, dass wir die nicht kennen, aber so finde ich das auch, ist es auch immer so ein bisschen so ein gegenseitiges sich informieren. Und natürlich spielen die neuen Medien eine große Rolle, wo man eben auch, also einfach auch viel erfährt, was gerade für Debatten stattfinden.
Und habt ihr jetzt irgendeine Tendenz, wo es gerade hingeht?
Also sehr stark ist im Moment das Thema Feminismus und queere Literatur. Politik natürlich, dann Ökologie und Klimakrise erscheinen auch sehr viele Bücher. Dann so Rechtsextremismus, Antisemitismus erscheint viel. Zu Rassismus auch, also das sind auch sehr starke Gebiete bei uns.
Da ist so eine Spezialbuchhandlung dann genau richtig.
Auf alle Fälle, ja. Also deswegen kommen auch Kundinnen zu uns, ne, weil sie das gezielt suchen.
Gibt es etwas, was ihr zum Abschluss noch sagen wollt?
Dass wir uns riesig freuen, dass wir die 50 Jahre geschafft haben. Also jetzt im Rückblick ist es wirklich unglaublich, dass wir auch verschiedene Krisen überstanden haben, dass wir zusammengehalten haben, dass wir das Ökonomische in den Griff gekriegt haben, ohne dass wir Anspruch und Haltung aufgegeben haben. Also das war uns ganz arg wichtig, ja, dass wir das Sortiment, das wir für richtig halten, behalten können, ja, und weiter verkaufen können, aber dass wir eben nicht, also dass wir den Einkauf auch so gestalten, dass es ökonomisch sinnvoll ist. Und das ist dieser Ausgleich, der war nicht immer einfach, aber wir haben den sehr gut hinbekommen, finde ich. Aber man muss sagen, das ist natürlich auch Freiburg, ne, weil es in Freiburg einfach viele Leute gibt, die sich für Bücher interessieren, die wir haben.
Aber weil es so eine gewisse linke Milieu gibt in Freiburg, ziehen die auch die Leute auch hier. Das sind ja großen Teil, denke ich, kommen über die Uni her, die dann irgendwann mal als Jos-Fritz-Kundinnen landen. Und da hat natürlich Freiburg ihren Ruf und da helfen vielleicht auch so die Institutionen wie der Jos-Fritz.
Hoffentlich.
Friedensmarsch 2025, wichtiger denn je, angesichts auch dieses Ukraine-Konflikts, der auch durch Trump nicht zu befrieden zu sein scheint. Wer hätte es erwartet?
Was wir brauchen, ist ja eine andere Politik. Wir brauchen ja eine Politik, die nicht mehr auf Kriege als eines ihrer Mittel setzt, sondern sich ganz klar einsetzt für zivile Lösungen. Und dafür machen wir uns auch heute, auch bei diesem Wetter, stark, um die Finger in diese Wunde zu legen, dass nämlich immer mehr Politiker, gerade auch in der EU, glauben, mit noch mehr Waffen könnte man Frieden schaffen, bis hin zu diesem unsäglichen Herrn Kretschmann, der allen Ernstes in einem Interview jetzt jüngst verlautbart hat, dass wahrer Pazifismus bedeute, sich für die Aufrüstung einzusetzen. Wie pervers kann denn das sein? Ja? Perverser geht's ja nimmer. Krieg ist Frieden, Schweine können fliegen, die Erde ist eine Scheibe und wahrer Pazifismus bedeutet, sich einzusetzen für Krieg. Nein, das wollen wir nicht. Wir setzen uns ein für zivile Lösungen, für diplomatische Lösungen. Dazu sind Anstrengungen nötig. Wenn wir uns vorstellen, welche Bedeutung Deutschland in dieser Welt hat, von der ja auch immer wieder von den Oberen hierzulande die Rede ist, und man würde dieses Gewicht einsetzen für friedliche Lösungen, wie anders könnte allein dann die Welt schon aussehen? Und deshalb ist es uns wichtig, darauf zu verweisen, immer wieder zu verweisen. Wir machen uns stark für den Frieden. Wir wollen friedensfähig sein und nicht kriegsfähig.
Nach dieser Abkühlung, wir wollen beginnen und uns einstimmen auf unseren Marsch für den Frieden, den Ostermarsch, mit dem Ostermarschlied.
Und mittlerweile sind auch mehr Leute zu dem Demonstrationszug dazugekommen. Jetzt sind wir so 50, 60 Menschen hier vor der Robert-Schumann-Kaserne in Mülheim.
Marschieren wir gegen den Osten. Nein! Marschieren wir gegen den Westen. Nein! Wir marschieren für die Welt, die von Waffen nichts mehr hält. denn das ist für uns am besten. Wir brauchen keine Generale, kein Bunker, kein Führerhauptquartier.
So bewegt sich unser kleiner Demonstrationszug die Hügelheimer Straße entlang. Nehmen an, Sie sind nicht das erste Mal?
Nee, also schon ganz, ganz lange. Schon ganz lange, seit ich es mitgekriegt habe, weil es mir einfach schon immer ein Anliegen war. Gegen Gewalt, gegen Kriege und Sie sehen ja nach Israel-Gaza-Streifen, Ukraine, ja, Syrien. Ich war aktiv oder bin immer noch aktiv in der Flüchtlingshilfe. Kommt nur Not und Elend dabei raus.
Wir brauchen keine Rüstungsindustrie, die immer mehr Geld verschlingt, während bei uns im Lande immer mehr im Argen liegt. Die Gemeinden jammern, weil kein Geld mehr da ist. Straßen und Brücken sind marode. Unsere ganzen sozialen Einrichtungen liegen finanziell am Boden. Die Krankenhäuser wissen nicht, wie sie sich finanzieren sollen, um das Nötigste für uns zu machen. Ein guter Rat ist, sei weder Kind noch behindert oder alt, weil das alles Kosten sind, die die gut funktionierende Wirtschaft stören. Es ist kein Zeichen von Stärke, aufeinander rumzudreschen. Es ist ein Zeichen von Stärke, miteinander zu reden. Beendet alle Kriege weltweit sofort.
Im Grunde wurde ja alles gesagt auf der Friedensdemo zum Ostermarsch heute in Mülheim. Aber warum ist es besonders wichtig, eben Stellung zu beziehen?
Es ist erstmal wichtig, in Mülheim Stellung zu beziehen, weil in Mülheim die deutsch-französische Brigade ihren Sitz hat und die ja Soldatinnen und Soldaten ausbildet für die EU Battle Group für kommende Kriege. Also hier in Mülheim einerseits natürlich deutsch-französische Freundschaft, auf der anderen Seite eine der absolut zentralen militärischen Einrichtungen. Wir müssen in Deutschland, wir müssen in Europa, wir müssen in der Welt als Friedensbewegung Stellung beziehen, weil weltweit für 2,4 Billionen US-Dollar ausgegeben werden für Waffen und für Militär. Das ist eine Summe, die überhaupt nicht mehr vorstellbar ist, so hoch ist sie. Und das Geld fehlt ja zur Bekämpfung des Hungers, fehlt in der Pflege, in der Gesundheit, in der Ausbildung aller Kinder. Und auch die Bekämpfung des Hungers von Kindern, weil täglich 15.000 Kinder sterben an Hunger. Das heißt, man entscheidet sich seit der Politik für Militär und Aufrüstung und damit gegen die eigentliche Lösung der Menschheitsprobleme. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen. 27 Kriege toben, 27 Kriege, in denen Rüstungsproduzenten ihre Waffen liefern. Hier in Mülheim sitzt Rheinmetall Defense. Bei uns in Freiburg sitzt Northrop Grumman Litev. Die stellen Waffen für die Kriege der Welt her und feuern damit die Kriege an und die militärischen Auseinandersetzungen. Wir wollen das Gegenteil. Wir wollen Frieden. Wir wollen Entmilitarisierung. Wir wollen Abrüstung. Und wir organisieren beim Rüstungsinformationsbüro in Freiburg gerade die Kampagne Bessere Welt, Vision Bessere Welt, Mut macht Menschen stärken.
Ist Mülheim mit der deutsch-französischen Brigade nicht auch potenzielles Erstschlagziel vielleicht?
Also es geht natürlich von der Voraussetzung aus, dass dieser Krieg hier stattfindet, was ich eher bezweifle, weil Russland nicht so kamikaze-mäßig drauf wäre zu sagen, sie greift die NATO an. Die Ukraine ist ja kein NATO-Staat, da gibt es noch keinen Verteidigungsfall, also Bündnisfall, Artikel 5 des NATO-Vertrags. Wenn man jetzt beispielsweise Litauen, Estland, Lettland, Litauen, das Baltikum oder einen anderen NATO-Staat angreifen würde, würde ja der Verteidigungsfall in Kraft treten. Und jetzt kommt die Tatsache, dass Russland ein 1/16 der konventionellen Waffen hat, wie die NATO-Staaten zusammengerechnet. Also militärisch gesehen deutlich unterlegen ist, auch wenn uns die Politik das Gegenteil einreden will. Es wäre Selbstmord aus Sicht der Russen, wenn sie es täten. Aber jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite. Also wenn wir die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges sehen, dann ist es tatsächlich so, da wo dann angegriffen wurde, dann war es immer so, dass wenn militärische Kasernen sind oder Rüstungsproduktionsstätten, also das wäre dann auch hier Rheinmetall Defense in Neuenburg oder das wäre bei uns in Freiburg in der Lörracher Straße die Firma Litev, sind natürlich erst Schlagziele, wenn das jetzt so ist. Aber wie gesagt, ich glaube gar nicht dran.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland und der 2,3 MHz Freiburg am 24. April 2025 durch Konrad.
Die Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.